Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Willkommen. Am Mikrofon ist Dirk Fuhrig. Wir sprechen heute über den legendären Suhrkamp-Verleger Siegfried Unselt und seine Passion fürs Briefeschreiben und stellen ein Debüt über Einsamkeit im digitalen Zeitalter vor. Zunächst aber ein Gedichtband der ukrainischen Schriftstellerin Marianna Kianowska. Ihren Band Babin Yar Stimmen hat sie bereits 2017 veröffentlicht. Jetzt können wir die Gedichte über das berüchtigte Massaker an Juden von 1941 auch auf Deutsch lesen. Nico Bleutke stellt es vor.
Am 29. und 30. September 1941 wurden in Babin Yar, einer Schlucht im Nordwesten von Kiew, mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder von den Nationalsozialisten erschossen. An den Aktionen waren Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, die Wehrmacht und lokale Milizionäre beteiligt. Vorausgegangen war den Erschießungen ein Aufruf. Sämtliche Juden der Stadt Kiew und Umgebung, heißt es dort, haben sich am Montag, dem 29. September 1941 bis 8 Uhr, Ecke der Meldnik und Dr. Rivski-Straße, an den Friedhöfen einzufinden. Mitzunehmen sind Dokumente, Geld und Wertsachen sowie warme Bekleidung, Wäsche und so weiter. Wer dieser Aufforderung nicht nachkomme, werde erschossen. Die Wehrmacht hatte die Plakate aufgehängt, örtliche Polizei und Spitzel halfen bei einer umfassenden Suche, die auch öffentliche Gebäude, sogar Schulen und Altersheime betraf, damit niemand den Erschießungen entkam. In langen Reihen, so berichten es Augenzeugen, gingen die Menschen auf einer der großen Hauptstraßen in Richtung des Sammelpunktes am jüdischen Friedhof. Was fühlten und dachten die alten Männer, die Frauen und die Kinder? Was nahmen sie wahr? Die ukrainische Dichterin Marianna Kianowska stellt es sich so vor.
Schon morgens fiel Regen. Wir warteten im Schlamm, es ging schwer. Und auf der Frunse, wie auf der Melnik, hob einer die Gardinen, schaute bloß und äugte, doch wir schleppten uns immer weiter. Schuster Adam klagend, eilig von Sinnen und schwächlich, an den kränkelnden Bäumen große Mistelbüsche.
Einige wenige Dutzend Menschen haben das Massaker von Babin Yar überlebt. Doch obwohl das Gedicht zahlreiche Details versammelt und Menschen beim Namen genannt werden, ist dies kein in Verse verwandelter Zeitzeugenbericht. Marianna Kianowska wählt einen anderen Weg. Sie erfindet Stimmen, versucht sie hineinzuversetzen in die Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken der Menschen, die auf dem Weg in die Schlucht oder schon dort angekommen waren. Ihre Arbeit an den Gedichten hat sie in einem Interview als sehr seltsame, mystische Sache bezeichnet, als hätten die Dinge zu ihr gefunden. So seien insgesamt 302 Gedichte entstanden, von denen sie dann 67 für das Buch ausgewählt und arrangiert habe. Mit ihrem mystisch-empathischen Ansatz stellt sich Kianowska quer zu einigen Überzeugungen, die das Gespräch über ein Schreiben nach dem Holocaust lange Zeit bestimmten. Elie Wiesel etwa formulierte schon früh, die Verbrechen seien nicht mitteilbar. Man dürfe keine Darstellung im Sinne von Fiktionalisierung versuchen, dies würde die Einzigartigkeit des Holocaust infrage stellen. Doch ebenso wenig könne man schweigen, sonst drohe das Vergessen. Imre Kertész wiederum sprach sich klar für die Fiktion aus. Ja, er meinte sogar, einzig mit Hilfe der ästhetischen Einbildungskraft könne man sich auf der Grundlage von Zeugnissen eine wahrhafte Vorstellung von der Katastrophe machen. Allerdings sei dies nur in Form eines atonalen Erzählens möglich, indem man mit Übereinkunft und Tradition breche und auf jede Sinngebung verzichte. Ähnlich sah es Ruth Klüger, für die das Problem weniger in der Undarstellbarkeit als in der Trivialisierung des Holocaust lag, im Versuch der Einfühlung und in den vielen kitschnahen Erzähl- und Deutungsmustern, die es gebe. Marianna Kianowskas Gedichte sind vor allem dort überzeugend, wo sie ihr eigenes Vorgehen in den Blick nimmt und das schwere Gerät aus Erfindungen, wie es einmal heißt, reflektiert. Oder wo sie mit Wiederholung und Variation arbeitet, über Bande spielt und so zu ganz eigenen Formen findet. Auch die Idee, dass Menschen in der Vorahnung des Todes jede Winzigkeit registrieren und die Dinge genau benennen, erzeugt beim Lesen eine intensive Gegenwärtigkeit.
Früher habe ich nicht darauf geachtet, doch jetzt ist es anders. Ich achte auf alles an der grauen Wand, da in den Sonnenwinkel schmiegt sich ein Falter und ich glaube, er sieht mich.
An solchen Stellen lässt sich ablesen, dass Kianowska für ihre Gedichte genau recherchiert hat. Man merkt es zudem an der Verwendung von Details, die auch in den Berichten der Überlebenden auftauchen. Doch zugleich löst sie sich oft völlig von den historischen Quellen und will sich sogar in die Wahrnehmungen von Menschen einfühlen, die gerade sterben. In diesen Versuchen, Bilder für das Unfassliche zu finden, droht die Trivialisierung, etwa wenn ein Mensch, der von Kugeln durchsiebt ist, formuliert:
Fühle mich wie ein Gladiator, getötet von der Bestie.
Eine der größten Schwierigkeiten jedoch stellen die Reime dar. Kianowska verwendet fast durchwegs Endreime, meist in festen Schemata. Die Autorin habe auf diese Weise, so deutet es die Übersetzerin Claudia Date in ihrem umfassenden Nachwort, den Rhythmus des Laufens nachbilden wollen. Gerade Endreime können aber für jene Vorstellung von Ordnung und Harmonie stehen, die nach dem Zivilisationsbruch des Holocaust nicht mehr möglich ist. Seltsam auch, dass Claudia Date, die sich immer wieder großartige Varianten für die intensiveren unter Kianowskas Bildern ausdenkt, ausgerechnet die Endreime nicht übersetzt. Sie habe stattdessen, schreibt sie im Nachwort, die Rhythmisierung in Wort- und Satzakzente verschoben. Das aber lässt die Gedichte im Deutschen nicht nur anders klingen, sondern auch gebrochener wirken, als sie es im Original sind. Trotzdem ist Babyn Jars Stimmen ein wichtiges Buch. Marianna Kianowska gelingt es, an die Verbrechen zu erinnern. Das ist umso bedeutsamer, als sie in der Sowjetunion staatlich verschwiegen wurden. Erst nach der Unabhängigkeit der Ukraine entstanden erste Denkmäler für die ermordeten Juden, aber auch für Roma und Sinti und die anderen Opfergruppen. Kianowska arbeitet der Anonymisierung entgegen, indem sie versucht, möglichst vielen einzelnen Menschen eine Stimme zu geben, mit nichts als der Kraft des Gedichts.
Nico Bleutke war das über Marianna Kianowskas Babyn Jar Stimmen. Aus dem Ukrainischen und mit einem Nachwort von Claudia Date, erschienen bei Surkamp, 157 Seiten, 24 Euro. Elena Winter, Jahrgang 1980, stammt aus Recklinghausen. Die Hauptfigur in ihrem Roman Im Orbit leidet an Einsamkeit im digitalen Raum. Sprachlich beherzt findet das unsere Kritikerin Tanja Lieske.
Leonie ist 23 Jahre alt. Sie lebt in einer Großstadt, leidet an Schlaflosigkeit und an eingebildeten Krankheiten. Ich schätze, ich werde durchsichtig. Mit diesem knappen Satz beginnt ihre Erzählung. Es ist wieder einmal Nacht. Leonie sitzt an ihrem Laptop. Sie tauscht sich in einer Community, die sich Forum nennt, mit anderen schreibenden Wesen aus. Sie könnte zu etlichen Leiden guten Rat erteilen.
Peter H. berichtet gerade ausführlich über seine Kontinenzprobleme nach einer Prostataoperation. Larissa über ihren empfindlichen Magen. Es hat etwas Beruhigendes, das zu lesen. Kurz war ich versucht, Larissa zu antworten und ihr den Tipp mit den Flohsamenschalen zu geben. Aber dann habe ich mir gedacht, soll Larissa doch selbst draufkommen und mich ausgelockt aus dem Forum. Es ist jetzt 2:11 Uhr. Alles schläft. Eine wacht.
Natürlich wird Leonie nicht wirklich durchsichtig. Ihr ist ein feines Netz von Adern unter ihrer Haut aufgefallen. Doch es dauert ein wenig, bis man das entziffert hat. So geschickt hält die Erzählerin ihr Sujet in der Schwebe. Zeit und Ort der Handlung bleiben unbenannt. Man betritt ein wenig anheimelndes Mietshaus und eine Firma, die analog zum digitalen Forum einfach nur Company heißt. Dorthin geht Leonie jeden Tag. Sie ist Auszubildende und sie hat die Aufgabe, ihrem Vorgesetzten Jochen Präsentationen zu erstellen, mit denen er Vorträge vor seinen Kunden hält. Sie kommen aus dem Bereich der Automobilbranche oder der Nahrungsmittelindustrie. Man könnte sich in einer Brave New World befinden, in der alles auf perfekte Körper, auf Ablauf und auf Effizienz getrimmt ist. Doch dem ist nicht so. Jeder Satz dieses souveränen Debüts zeigt zurück auf unsere eigene urbane Gegenwart des 21. Jahrhunderts.
Bis zum Ende der Nacht schlafe ich schlecht. Ich wälze meinen Körper wie ein Schnitzel in Panade hin und her. Als das erste Licht durch die Jalousien fällt, funktioniere ich wieder. Aufstehen, anziehen, in den Arbeitsmodus wechseln. Ich kann das. Ich kann so tun, als ob. In der Company kommt mir Jochen auf dem Flur entgegen. Ich hoffe dann immer, es sieht ihn niemand anderes. Sein Grinsen hat etwas Verschwörerisches.
Im Orbit, das ist der Titel dieses Debütromans von Elena Winter. Im Orbit befinden sich normalerweise Objekte, die sich kreisförmig um das Energiefeld eines Festkörpers bewegen. Metaphorisch gelesen handelt es sich um einen Zustand der Unverbundenheit. Auch Leonie, die immer häufiger ihren Arzt aufsucht, um den Namen für ihre Krankheit zu finden, befindet sich im Orbit. Doch ihr Körper erweist sich als gesund. Die wahre Diagnose hingegen wird nie ausgesprochen. Einsamkeit. Elena Winter tut gut daran, diesen Zustand nicht zu benennen, sondern ihn für ihre Leserinnen und Leser erlebbar zu machen. Auf der Handlungsebene hingegen geschieht denkbar wenig. Leonie trifft sich mit ihrer Mutter. Auch sie ist ein Single wie die Tochter, doch sie bevorzugt ein Datingportal. Später sucht Leonie in einem Supermarkt nach ihrem leiblichen Vater Rüdiger. Nur wenig beschleunigt dieses Alltagsgrau. Spannung entsteht vor allem durch Leonies Auseinandersetzung mit Jochen, dessen Zudringlichkeiten sie sich irgendwann und für sie selbst unerwartet öffentlich entzieht. Den Rahmen dafür bietet die 25-Jahr-Feier der Company.
Fass mich nicht an! Es sind nur 4 Worte, aber ihre Lautstärke ist ohrenbetäubend. Selbst in diesem Vorraum, in dem wir uns befinden, hallen sie nach. Da kapiere ich, dass Jochen sein Mikrofon am Revers trägt. Vielleicht, weil er gleich noch etwas ankündigen wollte. Und ich stand bis eben noch sehr dicht bei ihm. Ich habe also direkt in sein Mikro geschrien.
Es ist ein Moment des Aufbegehrens, der erzählerische Wendepunkt. Danach verändert sich tatsächlich etwas. Es bahnt sich eine nicht ganz ausgeleuchtete Liebesgeschichte an zwischen Leonie und ihrem Kollegen Thorsten. Sehr interessant ist auch das früh gesetzte Motiv einer obdachlosen Frau, die wie ein ausgesetztes alter Ego vor Leonies Tür im Hausflur nächtigt. Leider lässt Elena Winter diese surreale Figur einfach spurlos verschwinden. Doch trotz solch kleiner Unebenheiten bleibt festzuhalten, man hält ein interessantes und sprachlich beherztes Debüt in den Händen, das mit sorgsam gesetzten Irritationen und seiner gedämpften, wie wattiert wirkenden Atmosphäre Auskunft gibt über die Natur der digitalen Einsamkeit im urbanen Orbit.
Tanja Lieskes Urteil über Elena Winters im Orbit. Myri Salzmann Verlag, Salzburg, 176 Seiten, kosten 24 Euro. Nun zur Suhrkamp-Kultur. Siegfried Unselt hat den von Peter Suhrkamp gegründeten Verlag ab Ende der 50er Jahre weitergeführt und ihn zu dem intellektuellen Aushängeschild der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Siegfried Unselt schrieb pausenlos Briefe, zum Teil seitenlange, an Uwe Jonsson, Max Frisch, Martin Walser oder Peter Handke. Meist an seinem Schreibtisch in seinem Wohnhaus im Frankfurter Holzhausenviertel, dessen Interieur die puristische Eleganz der Nachkriegsmoderne ausstrahlte. Bald nach Unselts Tod 2002 kappte der Suhrkamp Verlag die Frankfurter Tradition und zog nach Berlin. Am 28. September jährt sich der Geburtstag des charismatischen Verlegers zum 100. Mal. Aus diesem Anlass hat das Literaturarchiv Marbach, wo Unselts Nachlass aufbewahrt wird, ein Porträt in Briefen zusammengestellt. Ich habe darüber mit Jan Bürger, dem Leiter des Unselt-Archivs, gesprochen. Guten Tag, Herr Bürger.
Ja, guten Tag.
Herr Bürger, Briefe waren zu jener Zeit, als Siegfried Unselt aktiv war, noch ein übliches Kommunikationsmedium im Gegensatz zu heute. Aber bei Unselt waren die Briefe mehr, nämlich eine wichtige Arbeits- und Lebensform. So heißt es bei Ihnen in der Ausstellungsankündigung. Warum war die briefliche Kommunikation denn so wichtig für den Verleger?
Das Ziel eines Verlegers ist natürlich immer das gedruckte Buch. Und wenn man so etwas vorbereiten will, sind Briefe etwas, was vielleicht in der Form, in diesem schriftlichen Gespräch, einem Buch schon irgendwie verwandt ist. Und zumindest war das für Unselt so und auch für Peter Suhrkamp.
Schrieb Siegfried Unselt denn ausschließlich per Hand oder auch auf der Schreibmaschine? Oder kam das vielleicht sogar auf den Adressaten an?
Es kam auf die Situation an und er hat alle Möglichkeiten genutzt. Er hätte sicher später auch E-Mails genutzt, wenn er nicht 2002 gestorben wäre. Also sehr wichtige Briefe, sehr persönliche Briefe, Briefe, die vielleicht auch dazu dienen sollen, Autorinnen für den Verlag zu gewinnen, schrieb er tatsächlich dann meist noch selbst
mit der Hand. Zum Beispiel, haben Sie ein Beispiel dafür?
Ja, zum Beispiel versuchte er einmal Ilse Eichinger zu gewinnen für den Verlag, die dem Verlag schon nahe ist, weil sie ja die Frau von Günter Eich war und Günter Eich ist einer der ganz frühen Suhrkamp-Autoren. Aber er hat alle Medien genutzt, also die meisten Briefe sind natürlich mit dem Sekretariat entstanden, sie sind diktiert. Und hat manchmal, wenn er Zeit hatte, auch die ganzen Nächte durchgetippt. Also es gibt zum Beispiel einen Brief an Martin Walser, den wir jetzt veröffentlichen, das ist auch extrem, aber der hat 12 getippte Seiten und offenbar hat er die selbst getippt. So ähnliche Briefe gibt es auch an Enzensberger. Oft werden durch irgendeinen Streit evoziert, aber manchmal auch einfach nur durch den Fluss der Ideen oder auch die Freude. Also dieser Walser-Brief ist eigentlich mehr so ein Brief, wo er verschiedene Projekte entwirft, die Walser mal schreiben könnte.
50.000 Briefe von und an Siegfried Unselt sind überliefert und in Marbach ja überwiegend aufbewahrt. Sie haben 60 davon ausgewählt. Welche denn etwa und warum? Sie haben jetzt gerade schon ein paar erwähnt, aber was sind denn das genau für Briefe?
Ja, wenn man eben so eine Masse hat, dann muss man irgendwie entschieden zugreifen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns natürlich überlegt, was waren tatsächlich Wendepunkte in dieser Biografie, in dieser professionellen Biografie, und was waren Freundschaften, kollegiale Freundschaften, die ihm wirklich sehr viel bedeutet haben. Und so kommen wir dann im Grunde zu Leuten natürlich wie Hermann Hesse, der so wichtig war für ihn, oder zu Elisabeth Hauptmann. Das ist die Mitarbeiterin, geliebte Vertraute von Bertolt Brecht, und dieses sich einlernen in das Brechtsche Werk und für das Brechtsche Werk arbeiten. In den 50er Jahren schreibt er dann Elisabeth Hauptmann mal, wir zusammen haben eigentlich einen Beruf und der Beruf heißt Bertolt Brecht. Das ist kurz nach dem Tod von Brecht. Das ist ihm zum Beispiel ganz wichtig. Oder in späteren Jahren wird ihm dann ja im Grunde die deutsch-jüdische Tradition sehr wichtig. Natürlich bringen wir dann einen Brief an Gershom Scholem oder an Nelly Sachs oder an Paul Celan.
In Ihnen, den Briefen, spiegeln sich nicht nur Unsells Karriere, seine Ideen, sein kaufmännisches Geschick und seine verlegerischen Ziele, sondern auch die Literatur- und Kulturgeschichte der Bundesrepublik, heißt es bei Ihnen. Wie kann man das sehen? Woran sieht man das, Herr Bürger?
Hier ist es eben tatsächlich so, man kann sehen, welche Themen wichtig werden. Es beginnt eben tatsächlich mit der Demokratieerziehung. Das wird dann selbstständiger, das dann tatsächlich das Theater sich entwickelt und man einen Theaterverlag aufbaut, dann haben wir so etwas wie das professioneller werden und auch das schöner werden. Es gibt die Designrevolution und zusammen mit Willi Fleckhaus, das ist sein Hauptdesigner, hat Unsell dann ganze Buchreihen entworfen, die tatsächlich auch unseren
dieses
Alltag verändert.
Dieses Markenzeichen des Surkamp Verlags hat er entworfen, ne?
Fleckhaus. Ja, im Grunde vor allen Dingen diese Farbigkeit und dieses moderne Design, was im weitesten Sinne schon an das Bauhaus und Max Bild erinnert. Aber was sich unheimlich gut durchgesetzt hat und was man auch heute noch tatsächlich im aktuellen Design merkt. Dann kommt zum Beispiel die Regierungszeit von Helmut Schmidt. Die wird dann Unsell ganz wichtig, weil er auch fast ein freundschaftliches Verhältnis zu Loki Schmidt hat. Und dann wird der Kanzlerbungalow mit Büchern ausgestattet. Und da stehen plötzlich natürlich Surkamp-Bücher bis hin zum 11. September, kurz vor seinem Tod, wo er dann eine Korrespondenz mit Amos Oz hat. Und Amos Oz einen kleinen Artikel für die Süddeutsche Zeitung schreibt, der traurigerweise so klingt, als wäre jetzt angesichts der aktuellen Konflikte geschrieben. Für einige Jahrzehnte war, denke ich, der Surkamp Verlag schon so etwas wie so eine Institution, die intellektuellen Studierenden, Literaten Orientierung gegeben hat und die ja auch so etwas war wie ein großer Salon.
Die Institution, die war ja lange, viele Jahrzehnte war die in Frankfurt beheimatet. Sie haben die Briefe im Archiv in Marbach, so wie viele andere Dokumente und Gegenstände, etwa auch den Schreibtisch, der in der berühmten Villa in Frankfurt stand. Die steht ja nun zum Verkauf und eigentlich sollte die Ausstellung aus Marbach im Herbst zum 100. Geburtstag dort gezeigt werden. Wie sehr bedauern Sie denn, dass dieser für den Literaturbetrieb der Bundesrepublik Deutschland so wichtige Ort jetzt verkauft wird, verschwindet oder umgewidmet wird?
Ja, also die Ausstellung war als zweite Station von Anfang an im Holzhausen-Schlösschen geplant. Das ist eben in der Nähe von der Villa in der Klettenbergstraße. In der Tat hatten wir die Idee, dass wir am Wochenende eine Führung anbieten, eben in das Wohnhaus und das Wohnhaus von Siegfried Unsell. Das wird jetzt nicht mehr gehen.
Dort, wo auch die berühmten Kritikerempfänge stattfanden.
Ja, ne? Man kann natürlich sagen, das ist irgendwie immer pathetisch, wenn man so Dichterhäusern oder literarischen Häusern anhängt. Andererseits, wenn wir darüber nachdenken, was wir heute zum Glück für eine Lieb in den Frauenplan in Weimar oder in den Hölderlin-Turm in Tübingen, was man da hineinsteckt. 40 Jahre lang war diese Klettenbergstraße für die ambitionierten Literaten und ambitionierten Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler schon ein wichtiger Ort.
Jan Bürger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Die Ausstellung, die Jan Bürger unter anderem kuratiert hat, ein Porträt in Briefen, ist bis 8. September im Literaturarchiv Marbach zu sehen. Bei der Ausstellungseröffnung gestern wurde auch das berühmte Porträt, das der Pop-Art-Künstler Andy Warhol von Siegfried Unsell angefertigt hat, an das Literaturarchiv übergeben. Noch eine Meldung zum Schluss. Tonke Dracht hat Dutzende Bücher für Kinder und Jugendliche geschrieben über Jahrzehnte hinweg. Mit Der Brief für den König wurde die niederländische Schriftstellerin in den 60er Jahren bekannt. Tonke Dracht ist am Freitag im Alter von 93 Jahren in Den Haag gestorben. Das war's für heute vom Büchermarkt. Gleich anschließend in Wissenschaft im Brennpunkt geht es um Demokratie im Tierreich. Sie haben richtig gehört. Hier verabschiedet sich Dirk Fuhrig.